Ja, guten Morgen. Ich glaube, hier gibt es Kinder, die wollen gerne zur Kinderstunde gehen. Ich möchte euch segnen im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Und auch die, die die Kinder betreuen, ihnen etwas von Gottes Wort weitergeben, auch ihnen wünsche ich das gleiche gottesreichen Segen. Also ihr dürft jetzt gehen, wenn ihr wollt. Also nur die Kinder. Ich weiß ja nicht, bis wann, bis wie viele Jahre. Okay, bis 13 wahrscheinlich, ja? Bis 12. Es ist mir eine Ehre, heute Morgen hier zu sein. Und ich freue mich, hier zu sein. Und ich freue mich auch, eine Gemeinde hier vor mir zu haben, die anscheinend nicht auf die Uhrzeit schaut. Zumindest ist die Uhr heute nicht da. Ich bin zwar nicht häufig hier, aber letztes Mal war da eine Uhr und Uhren lenken mich immer ab. Die geben mir so einen Druck. Ich muss irgendwie auf den Punkt kommen. Und das ist schwierig bei mir manchmal. Und ich hoffe, dass ihr einfach nicht auf eure Uhren schaut. Auch wenn ihr eine Armbanduhr habt, also euch Jugendliche brauche ich gar nicht anfragen, weil ihr habt eh nur Handys, macht sie in die Tasche rein. Und Armbanduhr gibt es ja bei euch fast gar nicht mehr. Ja, das ist manchmal gut, wenn wir einfach in den Text hineinschauen können, uns wirklich mit dem Text beschäftigen können, ohne immer auf die Uhr zu schauen und, oh, wann ist es vorbei. Natürlich liegt das oftmals auch am Prediger. Ich habe auch schon predigen dürfen über eine Dreiviertelstunde, Stunde und die Leute, die haben da hinterher gesagt gehabt, was, schon vorbei? Ist natürlich selten, aber das passiert. Vielleicht heute Morgen. Na, ich denke auch an den Braten, der bei euch im Ofen ist, keine Sorge. Ja, wir haben heute Morgen schon schöne Lieder gesungen und ich bin froh, dass Eirik auch so schön das vorbereitet hat, denn das Thema ist Vertrauen. Und ich glaube, das ist ein Thema, was uns immer wieder alle sehr betrifft und alle sehr, ja, immer wieder da an die Grenzen kommen mit dem Vertrauen. Und bei diesem Thema, da bin ich eigentlich drauf gestoßen, als ich Markus-Evangelium gelesen habe. Und da bin ich auf die Speisung der 5000 gekommen. Das ist eigentlich eine Mordsgeschichte. Da ist so viel Leben, so viel Inhalt drin. Und wenn man das so mal liest, denkt man, ja, nicht schlecht, wenn man so ein paar tausend Leute verköstigen kann. Aber der Text beinhaltet viel, viel mehr. Und ich würde mich freuen, wenn wir einfach mal die Bibel rausholen und den Text mal lesen. Und ja, weil einmal so verbal das zu hören, ist es ein bisschen schwierig, wenn man es vor sich hat, schwarz auf weiß ist immer günstiger. Aber wie gesagt, dann hört einfach gut zu, wenn ihr das Wort nicht in der Hand habt. In Markus Kapitel 6 steht das und ich lese ab Vers 30. Und die Apostel, also die Jünger, versammelten sich zu Jesus und sie berichteten ihnen alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Denn diejenigen, die kamen und gingen, waren viele und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. Und sie fuhren in ein Boot allein an einem öden Ort. Und viele sahen sie wegfahren und erkannten sie und liefen zu Fuß von allen Städten dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und als es schon spät am Tag war, trat seine Jünger zu ihm und sagten, der Ort ist öde und es ist schon spät am Tag. Entlasst sie, damit sie auf die umliegenden Höfe und in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Denn er antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sagen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber spricht zu ihnen, wie viel Brote habt ihr? Geht hin, seht nach. Und als sie es festgestellt hatten, sagten sie 5 und 2 Fische. Und er befahl ihnen, dass sie sich alle nach Tischgemeinschaften auf dem grünen Gras lagerten. Und sie lagerten sich in Gruppen zu je 100 und je 50. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie ihnen vorlegten. Und die 2 Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf an Brocken 12 Handkörbe voll und von den Fischen. Und diejenigen, die die Brote gegessen hatten, waren 5000 Männer. Hammer, so viel. Ja, ein gewaltiger Text. Zuerst möchte ich darauf eingehen. Ich habe bewusst betont, öde. Sie sollten zu einem öden Ort gehen. Der Ort, an dem die Jünger wirklich Ruhe aber hatten, war im Boot Jesus. Die Frage ist ja auch hier, was meint eigentlich Jesus mit ein wenig ausruhen? Da denke ich abends im Sessel vom Feuer, vom Ofen, vom Kamin und da habe ich dann meine Zeitung in der Hand oder vielleicht gucke ich ein bisschen zappig mit dem Fernsehprogramm rum. Ja, das ist so ausruhend vielleicht, von einem anstrengenden Tag. So denken wir das vielleicht. Was verstehen wir, wenn es heißt, ich brauche eine Auszeit? Nicht mehr an den Dienst der Gemeinde denken, an die Konflikte in der Gemeinde. Einfach ausschalten. Weg mit den Gedanken woanders hin. Was tat denn eigentlich Jesus? Das ist vielleicht die große Frage, als er sich zurückzog. Hat er sich selbst bemitleidet? Was tat denn eigentlich Jesus, als er sich zurückzog? Jesus hat sich immer wieder neu auf seine Berufung erinnert, seinen Auftrag, seinen Zweck und seine Existenzberechtigung hier auf dieser Erde. Und sein Vertrauen in den Vater war einzigartig, vollkommen eins mit dem Vater. Ich persönlich bin davon überzeugt, in dieser Geschichte mit den 5000 sollten die Jünger nicht lernen, wie man den Alltagsstress aus dem Wege gehen kann, sondern wie man im Alltag Jesus vertraut. Das ist das, was Jesus möchte. Die Jünger kamen an einen öden Ort, aber es war alles anderes, als dass sie in der Einsamkeit waren, alleine für sich. Und das hat auch Jesus schon längst gewusst. Er dachte nicht, Mist, jetzt habe ich ein großes Problem, ich wollte eigentlich mit den Jüngern ganz alleine sein, an die andere Stelle, die andere Seite vom Ufer. Was mache ich jetzt? Es sind gleich 5000 Männer. Und auch die Frauen und die Kinder dazu. So was Blödes. Nee, er wusste es. Wir sollen festhalten, der einsame Ort oder der öde Ort ist immer der Platz, wo wir Vertrauen lernen dürfen. Es ist immer der Platz, wo wir Vertrauen lernen dürfen. Wo wir uns auch entscheiden müssen, den Herrn Jesus neu zu vertrauen. Unser ganzes Leben darauf gerichtet ist, ihm zu vertrauen. Unser ganzes Leben ist damit oder soll damit beschäftigt sein, dass wir ihm vertrauen. Und ich bin davon überzeugt, unser ganzes Leben ist das Minimalste, um Gottes Liebe grundsätzlich zu verstehen. Da brauchen wir unser Leben. Wir können nicht unser Leben vergeuden und rauswerfen und denken, jetzt schalte ich mal im Fernseher rum und genieße 3, 4, 5 Stunden am Tag oder am Wochenende den Fernseher. Das ist vergeudete Zeit. Da lernen wir kein Vertrauen. Wir haben das Minimalste in unserer Zeit, das wir haben, wirklich Gott zu vertrauen. Und wie nutzen wir diese Zeit? Das ist manchmal schon erschreckend, wenn ich da in meinen Wochenplan hineinschaue, wie viel Müll da drin ist. Verschwendete Zeit, wo ich Gott nicht lerne zu vertrauen. wo ich keine Beziehung zu Gott habe. Ich weiß ja nicht, wie es in eurem Leben aussieht, wie es in deinem Leben aussieht, was du so, mit was du dich beschäftigst. Führt es dahin, dass du Gott mehr vertrauen kannst? Das heißt also, ich muss ihn besser kennenlernen, um ihm mehr zu vertrauen. Nochmal, unser ganzes Leben ist das Minimalste, um Gottes Liebe grundsätzlich zu verstehen. Und das können wir nur im Vertrauen erfahren. Vertrauen können wir nur, wenn wir bereit sind, mit ihm ins Boot zu steigen. In seinem Boot sitzen bedeutet, ich vertraue, dass er mich mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Sehnsüchten, mit meinen Hohlräumen in meinem Leben nicht alleine lässt. Meine Sehnsucht nach Gott ist der Brennstoff für das Feuer Jesus in mir. Wenn wir denken, dass auf dieser Erde wir unsere Bedürfnisse gestillt bekommen, dann irren wir uns ganz gewaltig. Wir werden hier auf dieser Erde mit unseren Bedürfnissen leer ausgehen. Es ist so. Und das ist auch nicht Gottes Ziel, dass unsere Bedürfnisse auf dieser Erde gestillt werden. Unsere menschlichen Bedürfnisse. Wenn wir das denken, haben wir voll falsche Erwartungen an Jesus und wir werden womöglich enttäuscht werden. Das habe ich so in meinen letzten 25 Jahren als Christ erlebt. Und ich glaube, hier sitzen viele, die das genauso bestätigen können. Und das ist nicht etwas Lustiges. Weil wenn wir uns rumschauen, da dreht es sich nur darum, ich möchte gesättigt werden. Ich möchte meine Bedürfnisse gestillt bekommen. Ihr bringt mir nichts. So wie du dann von Menschen enttäuscht bist, überträgst du es auf Christus und sagst, oh Gott, bringt mir gar nichts, tu meine Bedürfnisse nicht stillen. Aber darum dreht es sich gar nicht. Im Gegenteil, du hast natürlich Bedürfnisse bekommen. Du hast sie deswegen, damit du auf der Suche bleibst und im Brennen bleibst und sagst, Jesus ist der wahre Weg, das Leben. Ich weiß nicht, ob du dich auskennst mit Handwerk, aber eins ist klar, wenn ich ein Haus dämme, gibt es auch Hohlräume. Und diese Hohlräume sind nicht da, ja, weil ich es nicht anders hinkriege, sondern sie speichern die Wärme. Und genauso ist es in unserem Leben auch. Diese Hohlräume wird es immer geben in unserem Leben. Und ich habe so große Hohlräume, wirklich. Und diese Hohlräume sind da, damit ich auf der Suche bleibe. Damit ich das Wort Gottes lese. Damit ich wirklich nur einen Wunsch habe, Jesus alleine. Darum. Und jeder Mensch hat diese Hohlräume. Ob du Christus kennst oder nicht Christus kennst, das ist zweitrangig, die Hohlräume hast du. Aber du brauchst Jesus, damit du am Feuer bleibst. Und dass du dein ganzes Leben in was investierst, was dich lohnt. Wir alle brauchen Jesus. Wir werden dann vielleicht nur noch wirklich aus Pflichtgefühlen irgendwas tun in der Gemeinde. Du wirst, ja, damit du einfach dazugehörst, dich einbringen. Aber nicht mehr, weil du einen Wunsch hast, nämlich Jesus zu dienen und volle Kanne Jesus nachzufolgen und ihn alleine an dein Herz ranzulassen. Vertrauen heißt, dass wir in die Ruhe Gottes eingehen. In Hebräer steht das wunderbar, Hebräer 4. Und da steht auch ganz deutlich, in die Ruhe Gottes können wir nur eingehen, wenn wir zur Wahrheit kommen. Auch lass uns mal diesen Vers bitte lesen. Hebräer, Kapitel 4. Ich lese, das sind gerade ein paar Verse, die sind echt wunderbar. Lass uns eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens, und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar. Er sieht alles, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Es ist alles aufgedeckt. Und Jesus möchte, dass wir zur Wahrheit kommen. Und darum heißt es hier, das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es trennt zwischen gut und schlecht. Auch in unserem Herzen. Zwischen, wo wir uns nur einbilden, dass wir eine Stillung haben in unseren Hohlräumen. Und dann alles, was in uns Lüge ist, dass wir es einfach vor Gott bekennen. Und einfach dazu bestehen, ja, ich habe da ein Problem mit dieser Sucht. Ich habe da ein Problem, dass ich Anerkennung brauche von Menschen. Und du brauchst immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dass du einfach sagst, aber das ist nicht das, was mein Leben als Inhalt bedeuten darf. Sondern Jesus muss mein Fundament sein. Jesus muss meine Grundlage sein. Wir müssen da hinkommen. Daher diese Verse. Ohne Jesus zu vertrauen, können wir nicht zur Wahrheit über uns selbst kommen. Darum brauchen wir Jesus. Vertrauen fängt an, wenn ich mich darauf einlasse, dass ich bedingungslos, ohne Wenn und Aber von Gott geliebt bin. Ohne Wenn und Aber bin ich von Gott geliebt. Und dann kann ich ihm auch vertrauen. Wenn das mit Bedingungen, wenn ich anfange, mit Bedingungen rumzuspielen, da gibt es eine Bedingung, dass ich Gott vertrauen kann, dann war es das schon. Gott liebt dich so, wie du bist, bedingungslos. Du brauchst nichts dazufügen. Deswegen lasse ich mich einfach fallen in seine Hände und vertraue ihm. Das ist nicht so kompliziert. Wir machen es kompliziert. Was für eine Menschenmenge war hier eigentlich gemeint, als Jesus mit dem Boot rüberfuhr? Vers 34 von dem Textkapitel 6 im Markus-Evangelium. Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus mit seinen Jüngern ist diesen Menschen begegnet, wie Schafe, die keinen Jünger haben, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da, wo Jesus ist, werden immer hirtenlose Schafe auch sein. Denn er sucht ja die Verlorenen, die Rettung brauchen, die Orientierung brauchen. Und die Auswirkung, wenn wir Jesus vertrauen, ist auch, dass sich Menschen nach uns umsehen, weil sie brauchen einen Hirten, die ihnen Orientierung geben. Es gibt viele Christen ja auch, die sind wie Schafe ohne Hirten. Sie treffen Entscheidungen, die eine große Palette an Problemen mit sich bringen. Das sind Schafe ohne Hirten. Das heißt nicht, dass wenn wir Jesus nachfolgen, diese Probleme außen vor bleiben. Nein, im Gegenteil. Wenn du Jesus' Wille im Vertrauen tust, gibt es Probleme, die eine andere Kategorie haben. Wenn wir ihn als unseren Hirten anerkennen, gibt es noch ganz andere Probleme, eine ganz andere Kategorie an Problemen und keine selbstgemachten Probleme. Aber da reden wir von was anderem, nämlich von Anfechtung. Das heißt, wir gehen dann ganz anders damit um. Die einen Probleme sind meine Eigensinnigkeit. Ich tue das, was ich will. Ich höre einfach nicht auf Jesus. Und dann merkst du, du gehst leer aus. Das heißt, es gibt immer Probleme. Und der andere Weg ist, ich gehorche Jesus Christus. Da gibt es auch Probleme. Aber nochmal, eine ganz andere Kategorie. Denn da ist nämlich der Widersacher, der Satan, und er möchte uns alles vermiesen. Er will uns das Leben in Jesus rauben. Das ist die Anfechtung dann, wenn wir Jesus, dem Hirten, unserem Hirten, gehorsam sind. Wenn wir unsere Orientierung nicht von der Abhängigkeit Gottes haben, sind wir wie Schafe ohne Hirten. Wenn wir angefochten werden auf dem gehorsamen Weg, sind wir unterwegs mit unserem Hirten Jesus. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Wenn wir angefochten werden auf dem gehorsamen Weg, sind wir unterwegs mit unserem Hirten. Da gibt es Anfechtungen, da gibt es Schwierigkeiten, aber immer zur Verherrlichung Gottes, dass Jesus gepriesen sei. Der Weg ohne Hirte ist der Weg ohne die Führung Gottes. Das heißt, egal was kommt, ich werde immer verlieren. Da mach dir nichts vor. Du wirst immer verlieren, wenn du den Weg ohne Jesus gehst. Wenn du ihn nicht als deinen Hirten hast, gehst du leer aus. Der Schein trügt. Und ich werde mich nicht mehr rüsten können. Ich werde mich nicht mehr aufrecht halten können, weil der Druck so groß ist, wenn ich meinen Herrn Jesus nicht als meinen Hirten anerkenne. Ich lebe nicht aus der Vergebung. Das heißt, automatisch folgt Verbitterung. Ob das wahrhaben wir es oder nicht. Ich kämpfe gegen Fleisch und Blut und nicht mehr gegen die Mächte, die Finsternis. Ob das wahrhaben willst oder nicht, das ist so. Und der Satan braucht mich nicht mehr versuchen, denn ich bin ja kein Problem für ihn. Ich bin ja eine Luftblase für ihn. Ich diene ja somit ihm. Und ich werde nicht in dieser Ruhe leben, von dem wir eben auch gelesen haben, diese ewige Ruhe, Hebräerbrief. Der Christ Jesus als seinen Hirten, Jesus als seinen Hirten hat, weiß, dass egal was kommen mag, es immer einen guten Ausgang haben wird. Vielleicht nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber es wird einen guten Ausgang haben. Manchmal sehen wir es nicht. Aber dann heißt es eben Vertrauen, weil ich bedingungslos von dem Hirten Jesus Christus angenommen bin. Vielleicht kannst du es momentan auch noch nicht so sehen. Aber es gibt eine Aufforderung, Jakobus 1, Vers 2, wo es heißt, wir sollen es als Freude erachten, wenn wir in mancherlei Versuchungen oder Prüfungen, also Anfechtung geraten. Und warum? Warum sollen wir es als Freude erachten? Denn es ist eine Bewährung unseres Glaubens. Und die bringt noch mehr Geduld mit sich. Und das Ziel dabei ist, dass wir Jesus dadurch immer ähnlicher werden. Christus ähnlicher werden. Und die Bibel nennt das die Frucht des Geistes. Das können wir nachlesen in Galater 5, Vers 22, die Verse davor und danach. Die Frucht des Geistes. Wenn wir also unter Anfechtung sind, so können wir nur mit der Heiligen Schrift bestehen. Wenn wir es mit Schafen zu tun haben, die keinen Hirten haben, werden sie die Wahrheit über die Schrift nicht besitzen. Das sind die, die keinen Hirten haben. Sie hören das Wort nicht. Sie lesen das Wort nicht. Und somit hören sie die Stimme des Hirten nicht. Johannes Kapitel 10, der gute Hirte. Sie kennen meine Stimme. Kennst du Jesus' Stimme? Oh, gute Frage. Wie hast du Gott noch nicht gehört? Aber wenn du das Wort Gottes nicht liest, wenn du dich nicht belehren lässt über die Größe Gottes, über Jesus Christus, dann wirst du die Stimme nicht hören können. Und darum heißt es hier, was hat Jesus getan, als er diese Menschenmenge sah, die sah er wie Schafe ohne Hirten. Er lehrte sie. Er hat sie gelehrt. Und das ist das, was wir tun sollen. Das ist das, was wir hier als Gemeinde auch tun sollen. Wir müssen die Menschen lehren über die Gnade Gottes, über die Liebe Jesus Christus und über das, was Jesus getan hat. Das ist die Lehre. Wir müssen sie mit dem Wort Gottes konfrontieren. Ganz praktisch im Alltag. Das geschieht zu Hause in deiner Familie, dass du deine Kinder daraufhin erziehst. Vorhin haben wir es auch gesungen, ich glaube, das erste Lied war es, dass wir es auch den Kindern sagen sollen. Aber nicht nur sagen, sondern es leben mit Händen. Mit der Tat. Das ist auch Lehre. Und die Folge ist, dass die Menschen geheilt werden, innerlich in ihrem Herzen. Was tat also Jesus? Er lehrte sie. Das lesen wir hier im Vers 34. Was sollen wir tun, wenn Menschen Hilfe brauchen? Wenn sie orientierungslos sind? Ja, was sollen wir tun? Schicken wir sie zum Therapeuten, ne? Sie lehren. Wir sollen sie lehren über die Liebe Gottes, über die Liebe von Jesus, über den Plan Gottes für das Leben jedes Einzelnen. Gott hat einen Plan mit dir. Boah, was gibt es Schöneres? Sonst musst du den einen Plan erstellen und der ist katastrophal. Aber der Plan, den Gott hat für unser Leben, für dein Leben, der ist so großartig, der ist so genial. Glaub mir es, ich lebe darin. Jeden Tag aufs Neue. Ich gebe mir zumindest Mühe. Und als nächstes wird hier eine Haltung gezeigt, wie wir beten sollen in diesem Text. Vers 35 bis 36 steht, dass die Jünger ein Problem erkannt haben. Ja, was für ein Problem haben sie erkannt? Naja, das sind halt die Menschen, die haben Hunger. Wenn die ja schon tagelang unterwegs waren, da knurrte der Magen. Ein natürliches Bedürfnis taucht hier auf, das zum Problem wird. Vom menschlichen Verstand gibt es nur die Lösung, die Leute in die umliegenden Dörfer zu schicken. Ja, richtig. Aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie solch eine Masse an Menschen in die umliegenden Dörfer verköstigt werden sollen. Wie ist denn das möglich? Zudem war es ja auch schon Abend. Und bekanntlicherweise, zu der damaligen Zeit, haben die Supermärkte um 18 Uhr geschlossen. Also, das funktioniert nicht. Ne? Es gibt verschiedene Bedürfnisse in unserem Leben. Hier ist es das erste Bedürfnis, was der Mensch hat, die Grundversorgung. Aber es gibt auch andere Bedürfnisse auf einer anderen Ebene. Bedürfnis der Sicherheit. Der Geborgenheit. Ein Zugehörigkeitsbedürfnis. Ich gehöre dazu. Es ist schön, zu einer Gemeinde zu gehören. Ja? Zu einer Gruppe zu gehören. Ich werde da akzeptiert. Ich bekomme da Anerkennung, Lebenssaft. Dass ich Bedürfnis, also dieses Bedürfnis, ich bin wer. Und dieses Bedürfnis der Selbstverwirklichung, steckt alles in uns drin. Diese Menschen sollen wir nicht wegschicken. Denn dann gehen sie woanders hin, wo sie niemals das bekommen, was sie suchen. Und diese Bedürfnisse sind ganz normal. Lass sie zu, sie sind in deinem Leben einfach vorhanden. Die hat Gott in uns eingebaut, damit wir weiter auf der Suche bleiben. Und Jesus will nicht, dass wir die Menschen wegschicken. So sagt er zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Schickt sie nicht weg in die umliegenden Dörfer, sondern gebt ihr ihnen zu essen. Ja, das ist das, was ein Hirte tut. Ihnen zu essen zu geben, ja? Auf eine Weide zu schicken. Das ist unser Hirte Jesus Christus. Er schickt uns auf eine Weide mit richtig saftigem, frischem Gras. Das ist genial. Und hier, sie kamen eigentlich erst noch von dieser Erfahrung, ein paar Stunden davor, wie sie Dämonen ausgetrieben haben, wie sie kranke Menschen heilten, wie sie Menschen sogar tauften, aber den Menschen zu essen geben, das können sie sich nun im besten Willen nicht vorstellen. Nicht für so viele Menschen. Das könnte ich mir auch nicht vorstellen. Ich bin froh, wenn ich Essen mache für meine Kinder. Wir haben 6 an der Zahl und meine Frau. Ich koche gerne, aber das reicht. So viel. Boah, das ist heftig. Sollen wir hingehen und für 2000 Denare Brot kaufen? Das ist wirklich nicht viel. Und auf das habe ich übrigens schon gewartet. Endlich kommt mal eine Frage. Das sollten wir auch. Wir haben das doch eigentlich so einfach. Wir können Gott fragen und glaubt mir, Gott gibt auch eine Antwort. Anstatt überlegen, wie kriegen wir das denn hin? Und ja, da rattert es ständig in unserem Kopf, ne? Aus Erfahrung heraus, was machen wir jetzt? Ne? Oh, manchmal mache ich bewusst einfach einen Cut, sage, stopp, Kopf, weg damit. Ich will jetzt nicht meine menschlichen Gedanken und Erfahrungen hineinbringen, sondern ich will einfach hören, was du mir sagst auf diese Frage. Und das ist ein Kampf, weil dann immer wieder von außen Einfluss da ist. Ich will einfach mal leer sein, weißt du? Und es ist so schön, einfach leer zu sein, keine Erfahrung zu haben, einfach mal blöd zu sein, wie ein Schaf eben, ne? Ha. Und dann einfach Gottes Stimme zu hören. Wenn wir keine Schafe sind, können wir nicht hören. Und diese Frage haben jetzt plötzlich die sich nur gestellt. Wie sollen wir denn diese Menschen speisen? Meine Kinder knabbern mir auch ständig das Ohr ab und das ist gut so. Einmal an Fragen natürlich. Wir müssen Jesus fragen. Wann hast du das letzte Mal Jesus gefragt? Und warst du denn auch offen für das, was Jesus dir sagen möchte? Das ist dann natürlich der zweite Punkt. Die andere Seite der Medaille. Wir können nur fragen, wenn wir auch bereit sind, auf seine Antwort zu hören. Und die Jünger wollten das tun, was Jesus befahl. Denn sie wussten, boah, mit Jesus, da kann man einiges reißen. Und sie wollten das tun, auch hier in diesem Punkt, was Jesus gesagt hat. Und Jesus hat eine Anweisung gegeben, ganz konkret. Was mir noch deutlich wird, im Prinzip eigentlich, bevor Jesus eingreift, macht er eine Bestandaufnahme. Durch eine Bestandaufnahme können wir uns danach entscheiden. Will ich das vertrauen oder will ich nicht vertrauen? Das heißt, will ich mich mit meinen eigenen Sichtweisen, Möglichkeiten einfach durchsetzen und handeln? Oder will ich Jesus vertrauen, dass er der beste Plan für mich, für diese Situation hat? Dass er die besten Mittel hat, von denen ich nur träumen kann, auch wenn ich noch nicht sehe? Deswegen muss ich ja davon erstmal träumen. Und vertrauen, dass er wirklich ans Ziel kommt. Und hier wird auch Vertrauen gefordert. Die Jünger handeln, obwohl sie nicht sehen. Das ist der Glauben. Wenn ich alles sehen würde, Wunder, wenn dann hier vorne Leute sitzen mit Beinen, die kürzer, eine Bein ist kürzer und so weiter. Ja, dann kommt so ein Wunderheiler und dann betet er im Namen Gottes, plötzlich werden die Füße länger. Ne? Dann ist der eine vielleicht ein bisschen länger wieder als der andere und so, aber ja, versteht ihr? Da sehen die Leute, oh, da hat Jesus was gemacht. Daraus entsteht kein Glaube. Nein. Der Glaube ist etwas, was ich so nicht sehe visuell, aber was in meinem Herzen ist. Weil Glaube ist Gnade, ist ein Geschenk, was Gott mir schenkt. Wenn ich mich einfach ihm öffne, schenkt er mir dieses. Das ist wichtig zu verstehen. Also, die Jünger handeln, obwohl sie nicht sehen. Natürlich haben sie sich gefragt, wie soll das passieren? Aber Jesus wird es schon wissen. Und sie vertrauten. Sie hatten nichts in der Hand. Aber wie blöd stehen die bloß gleich da vor den ganzen Menschen? Die Entscheidung, Enttäuschung, wird man gleich von den 5000 Menschen und ihren Familien in den Gesichtern ablesen können, wenn sie in Gruppen sich setzen, alles gut organisiert wird, aber das Essen fehlt. Peinlich. Kerzenschein, aber kein Essen da. Sollst du mal deine Verlobte oder Freundin einladen, ne? Alles schön zubereitet, Servietten gefalten, alles, aber das Essen fehlt. Der Braten. Noch schnell Pizzaservice anrufen. 2 Stunden später, die Kerze ist schon abgebrannt, dann kommt die Pizza. Ne? So. Das ist schon peinlich. Und ähnlich ging es denen ja auch. Bestimmt noch viel mehr. Und das kann ich gut nachvollziehen. Man hat Angst, dass unser Vertrauen in Gott mit einer Enttäuschung endet. Ne? Den Jüngern ging es bestimmt so. Tut uns Jesus doch jetzt nicht einen Stich lassen, ja, wenn wir da alles hier in Gruppen alles aufrichten und sagen, es gibt gleich ein schönes Essen. Da kommen Zweifel, natürlich. Und dann immer wieder sich neu zu besinnen. Stopp. Ich weiß zwar nicht, wie Jesus das macht. Und wenn ich hier menschlich dran gehe, mit meinen eigenen Gedanken sage ich, das ist zu Scheitern verurteilt. Und darum, ich muss wieder zum Schaf werden. Jetzt vertraue ich neu. Er wird's machen. Vielleicht hast du dich in deinem Leben noch nie so gefragt. Und es auch nicht gewagt zu fragen. Deine Enttäuschung, die du in deinem Leben schon erfahren hast, Gott gegenüber. Da gibt es bestimmt Dinge in deinem Leben, wo du gesagt hast, warum hat Gott da nicht gehandelt? Wo du enttäuscht bist. Wo du traurig bist. Wo du resignierst. Bist du schon mit deinen Fragen, die so offen sind, die du manchmal so unterdrückst, mal ganz bewusst zu Jesus gekommen? kannst das gerne tun, auch heute Morgen. Frage ihn, warum hat er das so gemacht? Warum hat er dich oder mich im Stich gelassen? Anscheinend im Stich gelassen. Und das ist mein letzter Gedanke heute Morgen, der mich selber immer wieder bewegt. Wie gehen wir mit Enttäuschungen um, die wir vor Gott haben? Ich habe eine Erwartung an Gott. Welche Erwartung könnte das sein? Alles Mögliche. Wenn ich nur richtig glaube, werde ich gesund. Wenn ich Gott vertraue, wird unsere Ehe reibungslos sein. Das war bei uns alles nicht so. Wenn ich vertraue, werde ich mich selbst annehmen können. Frage der Selbstannahme. Und so kannst du auch deine Dinge hineinbringen. Wird dies und das auch passieren? Hier ist natürlich vorprogrammiert. Es entsteht Misstrauen und somit verspüre ich eine Ablehnung Gottes. Wenn ich mit dem Anliegen, die ich habe, zu Gott bringe und sage, ja, ich möchte vertrauen, aber es letztendlich woanders mündet, als du dir das so gerne erhofft hast. Das ist hart. Ich fange an, mich nicht mehr direkt an ihn zu richten, an Gott. Ich fange an, in meinem Leben von Gott mich immer wieder auch woanders hin zu positionieren. Mein Glaube geht nur noch über andere Menschen, die für mich zur Krücke geworden sind. Ich habe den direkten Zugang zu Gott dann vielleicht verloren. Das kann dadurch passieren. Ich gehe hin zu Seelsorgern und lasse mich von ihnen beraten, anstatt direkt an Gott zu gehen. Ich höre auf, ihn zu fragen. Und oft mündet das auch dann in Verbitterung Gott gegenüber. Und darum kann ich dich heute Morgen einfach nur ermutigen, so wie diese Jünger zu vertrauen. Fang an, wie ein Schaf zu denken. Also gar nicht, sondern zu vertrauen. Weißt du, das ist Glauben. Das ist mein Kampf täglich. Zu sagen, ich vertraue dir. Auch wenn ich vieles nicht begreife. Auch wenn ich schon so viel erhofft habe und es nicht gekommen ist. Und glaub mir, ich bin auch in Lebenssituationen immer wieder drin und das gibt so Kämpfe in unserem Leben, die sind ständig da. Mit denen haben wir es immer zu tun. Aber auch das weiß Gott und das lässt er auch bewusst in unserem Leben zu, damit wir noch mehr ihm vertrauen, dass wir noch mehr unseren Halt in Jesus finden. Das ist der Grund. Und ich könnte dir noch so viel mehr erzählen über Vertrauen. Und du könntest noch genauso viel erzählen in deinem Leben, wie du Gott vertraut hast und er dich fest in der Hand gehalten hat. Und hier sind sicher Menschen, die noch viel, viel länger gläubig sind, die Bücher schreiben können. Und ich bin über jeden dankbar, der mir als Vorbild dieses Vertrauen hat, auch hier in dieser Gemeinde. Und ich möchte euch, dich jetzt ermutigen, einfach ein Gebet zu sprechen. Das vor Gott nochmal auszubreiten, was dir jetzt heute Morgen wichtig geworden ist. Zu sagen, ja, Jesus, da ist schon was Wahres dran, so sieht es aus in mir. Bekenne es vor dem lebendigen Gott, vor Jesus Christus, der dich bedingungslos liebt, den du voll vertrauen kannst, denn er hat einen Plan. Er macht nichts Sinnloses, Leeres. Er macht nicht aus eigenem Profit heraus. Das machen die Menschen, aber Gott niemals. Vertraue ihm. Ich lade dich ein zum Gebet. Wenn du möchtest, kannst du einfach im Herzen beten. Mit deinen Fragen, stell sie Gott. Vielleicht möchtest du auch laut beten, was dir bewusst geworden ist heute Morgen. Dann bete, bring es zu Gott. Du bist eingeladen und lass uns dazu jetzt aufstehen und diese Gemeinschaft des Gebetes zu haben.